Zwei markante Veränderungsphasen hatten wir in der vergangenen Vorlesung in den Blick genommen. Zwei Phasen eines Wandels, durch welche die moderne Rechtsform zu dem wurde, was sie ist. Und Sie erinnern sich, das sollte ja jetzt auch der Einstieg sein, nicht beginnen beim Anfang, beim ersten Auftritt von so etwas namens Recht auf der Bühne der Geschichte, sondern eher bei einem markanten Wandel, wo wir also sagen können, an dieser Differenz können wir eigentlich die spezifische Kontur unseres Gegenstandes festmachen. Zum einen hatten wir ins Auge, also zwei Veränderungsprozesse, zum einen hatten wir den Übergang ins Auge gefasst, den man als die Entstehung des sogenannten Vernunftrechts bezeichnen kann. Gemeint ist eine markante Veränderung des Rechtsdenkens und auch der Rechtspraxis, also bis zu einem gewissen Grade auch der Rechtsmaterie, in der Zeitspanne von Mitte des 17. Jahrhunderts bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Als Faustformel zur Datierung könnte man sagen, vom Ende des Dreißigjährigen Krieges bis zur Französischen Revolution. Was in dieser Zeit sich verändert oder was auch bis zu einem gewissen Grade abgelöst wird, ist das christliche Naturrecht des langen Mittelalters, das sich ganz grob gesprochen auf eine theologisch-ontologische Grundordnung bezog, in der das Recht mehr oder weniger als Ausfluss oder als prägnante Spitze einer Gebotswelt dastand, die mit dem theologischen Kosmos und den großen Lehrgebäuden der Kirchenväter unmittelbar kompatibel zu sein hatte. Kirchenväter, namentlich beispielsweise Augustinus oder später Thomas von Aquin. Die kirchliche Lehre bestimmte, rahmte, aber durchformte auch das Recht und bildete im Zweifel auch die Auslegungskriterien für juridisches Entscheiden. Diese Aussage stimmt allerdings, was das Mittelalter angeht, für das Strafrecht, das öffentliche und das Familienrecht mehr als etwa für die Lehns-, Handels- und Marktregeln, die immer auch durch stammesrechtliches, ständisches, im Detail eben uneinheitlich beschaffenes und unter anderem immer irgendwie auch römisch-rechtlich überformtes sogenanntes Vulgarrecht geprägt waren. Also auch dieses kompakte Bild vom durch und durch christlichen Mittelalter würde ein Rechtshistoriker, der sich in den Details auskennt, natürlich feinkörniger auflösen und würde sagen, Moment, das war eine Mischung und gerade die marktrechtlichen, handelsrechtlichen Strukturen waren jetzt keineswegs sozusagen durch und durch biblisch, sondern es war ein Mix und ich hatte ja auch vorletzte Woche auch von dieser ganz wichtigen Rolle natürlich auch römisch-rechtlicher Figuren auch in der mittelalterlichen Zeit gesprochen. Trotzdem kann man sagen, eingebettet und im Zweifel gemessen war dieses mittelalterliche Recht an kirchlicher Dogmatik. Was wäre nun Vernunftrecht in Absetzung hiervon? Dieser Frage werden wir uns heute zuwenden. Ich erwähne aber noch einmal, dass neben der traditionellen Etikettierung Vernunftrecht auch andere Theoreme bereitstehen, um diese fragliche erste Umbruchsphase zu charakterisieren. Etwa Niklas Luhmanns These von einer Ausdifferenzierung des Rechts in dieser Phase. Eine Ausdifferenzierung des Rechts, das sich bis etwa 1800 zu einem sozusagen sogenannten System ausformt. System, das ist die Luhmannsche Fassung für das Ergebnis dieses Prozesses der Ausdifferenzierung. Das Recht schließt sich zu einem System, so beschreibt Luhmann das, indem es sich nämlich zunehmend von anderen gesellschaftlichen Sphären ablöst, um sich parallel zu diesem Ablösungsprozess zunehmend selbstständig zu verhalten, insbesondere von der Moral sich unabhängig zu machen und sich aus sich selbst heraus auch begründungsfähig zu machen. Wenn man das Phänomen Ausdifferenzierung, also Vernunftrecht, Schrägstrich, Ausdifferenzierung so umschreibt, dann sieht man sofort, dass dieser erste Prozess, dieser erste Einschnitt durchaus etwas mit dem zweiten Einschnitt zu tun hat, den ich in der vergangenen Sitzung auch vorgestellt habe. Einem zweiten Einschnitt, der wiederum grob gesprochen nicht das 17. oder 18. Jahrhundert, sondern das 19. oder das beginnende 20. Jahrhundert betrifft. Gemeint ist die Entstehung eines sogenannten Positivismus im Recht oder auch noch umfassender gesprochen die sogenannte Positivierung des Rechts. Wir hatten in der vergangenen Woche schon gesehen und auch inspiziert, dass und wie die Verwendung dieses kleinen Wörtchens positiv, das also in diesen Charakterisierungsnamen Positivismus, Positivierung drinsteckt, eine ziemlich schwiemelige Angelegenheit ist. Und sie verweist auf einen komplizierten Sachverhalt. Positives Recht, das heißt gesetztes Recht, tatsächlich nachlesbares und durch ein förmliches Verfahren aus freien Stücken hergestelltes Recht. Hergestellt durch ein Verfahren unter Menschen, und zwar unter denjenigen Menschen oder Institutionen, die dazu legitimiert sind. Also nach ordentlichen Verfahrensregeln legitimiert sind, autorisiert sind, Recht zu setzen. Dies alles versteht sich nicht von selbst, denn sozusagen das Gegenstück des positiven Rechts, gottgegebenes Recht oder aus Tradition ohne jeden historischen Anfangspunkt angeblich immer schon ungeschrieben gültige Regeln, sind eben nicht in diesem Sinne positiv. Positives Recht kennt keine ungeschriebene oder sonst wo diffus vorhandene sittliche oder auch vernünftige Natur mehr. Ebenso verträgt sich der Gedanke, dass nur positives Recht Recht genannt werden kann, schon aus logisch notwendigen Gründen nicht mit der Idee notwendiger Normen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der sozusagen die abstrakten Implikationen dieser Vorstellung der Positivität betrifft. Notwendige Normen können kein positives Recht sein. Das ergibt sich weniger aus dem praktischen Erfordernis, dass positive Rechtsregeln eben nachlesbar und gesetzt sein müssen. Es ergibt sich aus der Logik dieser Vorbedingung der Setzung, der freien Setzung. Was immer nämlich erst durch Setzung in Kraft tritt und durch Zurecht wird, kann nicht in irgendeinem Sinne eine notwendige Sache sein. Die Setzung könnte ja immer auch unterlassen werden oder unterlassen worden sein. Positives Recht ist daher anders als Naturrecht niemals notwendig genau so, wie es ist. Es ist diskutables Recht. Oder man könnte auch sagen, willkürliches Recht. Oder etwas neutraler gesprochen, es ist per se problematisches Recht oder problematisierbares Recht. Wir kennen die Instanzen, die das Recht gesetzt haben, und wir könnten sozusagen jederzeit auch eine Umsetzung, eine Veränderung uns in demselben Szenario vorstellen. Für die Frage, wie Recht, also wie die Beschaffenheit der Form Recht zu denken wäre, ist eine allgemeine Positivierung des Rechtsverständnisses, wie sie eben in dieser Phase ab 1800 bis ins 20. Jahrhundert hinein sich vollzogen hat, überaus folgenreich. Man muss das durchdenken, und wir haben das beim letzten Mal auch getan. Was bleibt denn als Kriterium übrig, um das Rechtsförmige vom Nichtrechtlichen zu unterscheiden? Eigentlich ja nur das technische Kriterium. Es wurde eben etwas als Recht gesetzt, und zwar legitim als Recht gesetzt. Was aber kann legitim im Zeichen eines voll positivierten Rechtsverständnisses noch heißen? Im Grunde nur, dass das fragliche Recht legitim aufgrund eines rechtmäßigen Verfahrens gesetzt wurde und nicht einfach willkürlich als Recht bloß behauptet. Was aber ist nun ein rechtmäßiges Verfahren? Das wiederum bestimmt sich durch Recht. nämlich Verfahrensrecht. Was macht aber die Rechtsqualität eines legitimen Verfahrensrechts aus? Es wurde in einem legitimen rechtlichen Verfahren als Recht gesetzt. Sie sehen, da ist etwas zirkulär. Das positivierte Recht erklärt die Qualität, Recht zu sein, durch die Qualität, Recht zu sein. Durch die nackte Form namens Recht. Diese Form wiederum lässt sich nicht mehr von anderen normativen Formen durch rechtsexterne Kriterien abheben oder unterscheiden. Das positivierte Recht ist also ein Recht, das im Prinzip beliebige Inhalte haben kann und dessen Form sich gerade dadurch auf eigenartige Weise verrätselt. Die Rechtsform wird sozusagen zu einer Sache, durch die man wie durch ein Glas hindurchschauen kann. Sie funktioniert perfekt, aber sie hat keinerlei denkbaren, normativ gesonderten, etwa von der nackten Machtpolitik oder auch von der Moral noch irgendwie unterscheidbaren Status mehr. Außer diesem Verweis wiederum auf die Rechtsform selbst. Wenn ich das jetzt so herausgestrichen habe, dann dramatisiere ich die Lage nicht wirklich. Die sogenannte Positivierung des Rechts gehört zu einem der interessantesten, aber auch geheimnisvollsten Prozesse in der abendländischen Geschichte, hatte ich in der ersten Vorlesung gesagt. Und dies scheint mir in der Tat so zu sein. Wie es zu dieser Entwicklung kommen konnte, wird zwar vielfach in Ausschnitten untersucht, aber hat im Grunde noch niemand wirklich transparent machen können. Und eine philosophisch restlos überzeugende Theorie des modernen positivierten Rechts gibt es nicht, sage ich jetzt mal so. Rechtstheoretische Diagnosen gibt es allerdings jede Menge. Auch Diagnosen, wie wir diese Entwicklung hin zum positivierten Recht denn nun zu bewerten haben, was das möglicherweise im Großmaßstab auch für Folgen zeitigt. Diese rechtstheoretischen Diagnosen fallen, oder rechtspolitischen auch, fallen allerdings extrem widersprüchlich aus. Man kann jenes eigentümliche, gläsern gewordene, sozusagen nur noch formförmige des heutigen Rechts als eine zunehmende Verflüssigung des Rechts betrachten, als einen Autoritätsverlust, als eine technizistische Neutralisierung und letztlich als so etwas wie eine Entrechtlichung von Recht. Bloß die Hülle bleibt übrig, wäre sozusagen das Bild. Und vor dem Hintergrund dieser Diagnostik, das Recht schwindet im Grunde in dieser positivierten Form, kann man davon ausgehen, dass im modernen Sozialstaat und in der sich formierenden Weltgesellschaft das Recht zunehmend weniger Rolle spielt, eine geringere Rolle spielt. Dass stattdessen beispielsweise die Ökonomie längst die modernen Gesellschaften ordnet. Diagnosen in dieser Richtung, Schwund des Rechts, Ende des Rechts vielleicht sogar, stammen von Autoren aus ganz unterschiedlichen politischen Lagern. Ich nenne ein paar, etwa von dem Staatsrechtler Karl Schmitt im 20. Jahrhundert, von aktuellen politischen Philosophen wie Hermann Lübbe, eher konservatives Lager, oder von kommunitaristischen Rechtstheoretikern wie Michael Walzer oder sogenannten postmodernen Rechtstheoretikern wie etwa Karl-Heinz Ladeur oder auch von dem französischen Machthistoriker Michel Foucault und seinem Schüler François Eval. Ganz unterschiedliche Theoriehintergründe. Solche Autoren, die diesen Schwund, den Verlust des Rechts diagnostizieren, meinen allerdings mit dem Bedeutungsverlust des Rechts vor allem einen Bedeutungsverlust des klassischen Staatsrechts. Wir werden uns das alles noch genauer anzusehen haben, aber ich erzähle mal sozusagen, wie man diesen Befund einer Positivierung des Rechts in unterschiedliche Szenarien einbetten kann. Genau umgekehrt gibt es aber auch Diagnosen, für die mit der Positivierung des Rechts und jener gleichsam durchsichtigen, nur noch formalen Qualität, die das Recht jetzt aktuell oder in der Moderne hat, eher ein Machtzugewinn, ein Bedeutungszugewinn des Juridischen einhergeht. In der Epoche seiner Positivierung funktioniert das Recht gleichsam wie eine immer ungreifbarere Macht, die aber umso mehr alles regulieren und durchdringen kann. Das wäre also die gegenteilige Diagnose. Nicht wirklich eine Entrechtlichung des Rechts, sondern vielmehr eine Verrechtlichung der Welt wäre demnach im Gange. Während das Recht immer ununterscheidbarer, dünner und unspürbarer wird, sickert es überall hinein. Diese Position vertreten klassische Soziologen, allen voran Max Weber und wohl auch der frühe Habermas, sowie andere Kritiker des Phänomens der Bürokratie. Dieses Stichwort Bürokratisierung ist heute etwas aus der Mode gekommen. Man hat später dann eher von Verrechtlichung der Gesellschaft gesprochen, als typisches Kennzeichen der Moderne. Aber die Diagnose steht nach wie vor im Raum. Heute sind es auch systemtheoretisch inspirierte Autoren, also an Luhmann anknüpfende Autoren, die ein solches Vordringen des Rechts bis hinein in die Kapillaren der Gesellschaft beobachten. Wobei sie dann auch beschreiben, dass das Recht sich wandelt, eben positiv wird oder vielleicht sogar einen prozeduralen Charakter bekommt. In diesem Stil beschreiben etwa der Politikwissenschaftler Helmut Wilke mit 2L oder auch der späte Habermas, der sich stark an Luhmann anlehnt, die Beschaffenheit des modernen Rechts unserer aktuellen Gesellschaft und auch der Weltgesellschaft. Lassen wir es dabei, was den Rückblick auf die vergangene Vorlesung angeht. Sehen wir uns jetzt zunächst einmal diesen ersten Bogen, diesen ersten Prozess, die Frage nach dem Vernunftrecht genauer an. Machen wir uns zunächst klar, ich mache hier nochmal zwischendurch aus und es riecht ein bisschen heller. Machen wir uns zunächst klar, dass uns nicht allein die Entwicklung der Rechtsinhalte interessiert, sondern stets auch, das hatte ich ja jetzt auch schon so eingeleitet, die durch die Inhalte immer mit auch auf ihre Weise bekräftigte Form. Die Frage nach der Ausgestaltung und Beschaffenheit dessen, was Recht genannt werden kann, auf der Formebene. Woran erkennt man Recht und sozusagen, woraus besteht es eigentlich? Also bestehen jetzt in einem wirklichkeitsmäßigen Sinne, nicht bezogen auf die Inhalte. Wobei die Inhalte natürlich auch wirklich sind. Also ich meine sozusagen die materielle Beschaffenheit. Sehen wir also von den konkreten Regelungsvorschlägen in den Rechtsquellen der frühen Neuzeit in gewisser Weise ab, auch wenn sich auf dem Kontinent in dieser Zeit des Endes der mittelalterlichen Reisekaiser und der Entstehung der Territorialstaaten auch auf der Ebene der Rechtsinhalte, der Regelungen im Einzelnen eine Menge tut. Es defragmentiert sich sozusagen in dieser Zeit nicht nur allmählich das vorher völlig kleinteilige und uneinheitliche Durcheinander der verschiedensten lokalen und personengebundenen Rechtssorten. Das wäre ein erster Punkt. Also es defragmentiert sich dieses ganz uneinheitliche Recht. Und zwar, weil man das römische Recht zunehmend als Vereinheitlichungsfolie nutzt. Das war der sogenannte Usus Modernus, eher eine rechtstechnische Angelegenheit. Die Juristen haben in dieser Zeit angefangen, das römische Recht so zu verwenden, dass sie nicht behauptet haben, es gilt hier das römische Recht, sondern die haben es als Vergleichsfolie genutzt und quasi als Auslegungshilfe. Das war also eine große Errungenschaft mit dieser in dieser hermeneutischen Funktion, das römische Recht als Vereinheitlichungsfolie einzusetzen und damit die extrem kleinteilige Rechtslandschaft sanft aneinander anzugleichen. Das war also eine Veränderung, die mit der Herausbildung der Territorialstaaten sozusagen ganz bodennah einherging. Es gab in dieser Zeit aber auch neben der interpretatorischen Vereinheitlichung tatsächlich spektakuläre Neuerungen. Im Verfassungsrecht etwa den ewigen Landfrieden von 1495, verbunden mit der Einrichtung des Reichskammergerichts. Oder nach der Reformation 1921 dann den Augsburger Religionsfrieden von 1955. Also das wären solche inhaltlichen Marksteine oder auch institutionellen, wenn man diese wichtige Schaffung des Reichskammergerichts zum Beispiel mitdenkt. Dieses findet also statt, einerseits Vereinheitlichung, andererseits solche spektakulären inhaltlichen Neuerungen. Aus unserer Sicht markant sind jedoch eher Veränderungen im Bereich nicht der Rechtsregeln selber, sondern im Bereich der Aussagen über ihren Status. Und das wollen wir uns jetzt ansehen. Es taucht nämlich, und dies eigentlich schleichend schon vor dem Zeitraum Mitte des 17. Jahrhunderts, eine neue Größe auf, die gleichsam das Recht vom gerechten und guten So-Sein der gottgelenkten Weltordnung abtrennt und sich gewissermaßen zwischen die als Recht exekutierte und die göttliche, moralisch-sittliche Weltordnung schiebt, die vorher so eng verbunden waren, wie ich das geschildert habe. Diese neue Größe, die sich da dazwischen schiebt, verweist auf eine Machtform neuen Typs. Wahrscheinlich kann man sogar sagen, sie ist die Erfindung einer neben den allmächtigen Gott und seine Texte tretenden Macht neuen Typs. Ihr damaliger Eigenname ist der Souverän oder auch die Souveränität. Bereits 1576 erscheinen Les Six Livres de la République, die sechs Bücher über den Staat, von Jean Bodin. Ein gelehrtes und politisch höchst anstößiges Werk, das eben den Souverän, und zwar den absoluten Souverän, definiert und postuliert. Im Hintergrund stehen die blutigen Kämpfe der französischen Bartholomäusnacht. Soll harmonische Gerechtigkeit das ganze Gemeinwesen durchwalten, so muss eine starke Souveränität installiert werden. Das ist Bodins Konzept. Konkret ist der optimale Souverän nach Bodin nicht eine vielköpfige Regierung, sondern ein sich religionsneutral verhaltender und strikt an den Belangen des Staates orientierter Monarch. Diese neue und eigentümliche Größe namens Souveränität, das ist für uns interessant, steht nun in einem sehr eigenwilligen Verhältnis zum Recht. Die Souveränität ist nichts der Rechts- und Moralordnung zuwiderlaufendes, irreguläres, sondern dass den Staat, auch was sein Recht angeht, durch und durch stabilisierende Element. Insofern steht die Souveränität der alten Rechtsmacht des Königs nahe, wohnt ihr sozusagen inne. Der König als Souverän und weil er souverän ist, ist die Quelle des Rechts, nämlich sofern er die Macht ist, welche die Gesetze gibt. Das ist eine traditionelle Figur. Als Souverän jedoch ist der König zugleich absolut, nämlich losgelöst von den Gesetzen. Und wäre er das nicht in dieser Weise losgelöst, so hätte er keine Souveränität. Der Gedanke der Souveränität ist also an das Faktum einer Macht geknüpft, die auf Ungebundenheit beruht und die sich als Ungebundenheit beweist. Ungebundenheit heißt hier auch Ungebundenheit vom Recht. Die Souveränität ist legibus solutus, von den Gesetzen abgelöst, heißt es bei Buddha. Mit dieser Formel, legibus solutus, princeps legibus solutus, kann sich Bodin auf eine spätrömische Rechtsfaustformel berufen, eine dieser vielen Formeln, von denen ich gesprochen hatte, in der das römische Recht alltags- und politikprägend wirkte. Eine Faustformel von Ulpian, 200 nach Christus also, princeps legibus solutus est. Die Souveränität in diesem Sinne, dann von Bodin aufgegriffen und ausbuchstabiert, ist also in dieser eigentümlichen Mischung aus Rechtsquellencharakter, aber eben auch Losgelöstheit vom Recht, offenkundig nicht einfach eine Rechtstatsache, ein Anrecht oder eine legitime Stellung des Königs. Sie ist auf der anderen Seite auch nicht etwas, das ihm persönlich anhaftet, also als Mensch sozusagen, etwa ein Charakterzug oder die besondere Aura dieser Person. Die Souveränität ist vielmehr Teil der öffentlichen Gewalt und stellt gleichsam als aktive Kraft den inneren Zusammenhang des Staates her. Jean Baudin hat die Souveränität, so könnte man etwas pointiert ausdrücken, fast physikalisch definiert. Sie ist la puissance absolue et perpétuelle d'une République, die losgelöste und fortdauernde Gewalt des Staates als öffentliche Sache, also Republik, Staat im Sinne der öffentlichen Sache. Woraus immer Souveränität besteht, sie ist ganz offensichtlich eine rein politisch gedachte Größe. Sie hat mit der Pragmatik der Stabilisierung des Staatsganzen, also mit der nackten Machtpraxis sozusagen zu tun. Und das eben ist neu. Das Interesse des Staatsganzen selbst tritt auf den Plan. Eben in diesem Sinne hatte ich eben gesagt, etwas Drittes schiebt sich da zwischen die ewige Ordnung Gottes und das Recht alten Stils, das sozusagen direkt aus der ewigen Ordnung Gottes herausfloss und sich mehr oder weniger unvermittelt auf die Schafe Gottes, die Menschen eben, anzuwenden hatte. Im Sinne einer Sollvorstellung, die Gott aufhängt dafür, wie die Welt beschaffen sein soll. Die Souveränität, das Interesse des Staates hier und jetzt, also des irdischen Staates, schiebt sich da sozusagen dazwischen. Die Souveränität eben als die losgelöste, absolute und fortdauernde Gewalt. Interessant an dieser Formel von der losgelösten und fortdauernden Gewalt ist zweierlei. Erstens, was das Verhältnis zur Kirche angeht, natürlich, dass der König auf diese Weise qua Souveränität die allerhöchste Macht auf Erden beansprucht. Über ihm und nur über ihm ist nichts mehr. Nebst dem unsterblichen Gott ist er niemandem untertan. Das ist insbesondere bezogen auf den Papst natürlich eine starke Position, die da beansprucht wird. Also, nächst dem unsterblichen Gott ist der König niemandem oder der Souverän niemandem untertan. Interessant ist zweitens, wenn wir jetzt nicht Richtung Kirche blicken, sondern Richtung Recht, etwas anderes. Die Souveränität ist gleichsam asymmetrisch auf das Recht bezogen. Sie ist nicht mit dem Recht identisch. Denn sie steht über ihm, legibus solutus. Und sie hat diese eigentümliche, sozusagen physische Kraftkomponente in sich, die eben nicht einfach nur eine juridische Gesetzlichkeits- oder Befehlskomponente in so einem rechtlichen Sinne wäre. Sie ist also nicht mit dem Recht identisch, sondern steht über ihm und hat diese physische, auf den Staat bezogene Qualität. Sie ist andererseits aber auch nicht einfach die nackte physische Macht etwa eines Menschen oder seiner Waffen oder seines Heeres oder dergleichen, sondern sie ist ein Prinzip der Staatsvitalität, ein Abstraktum, das einem Individuum zwar qua Position als vollständig einseitige Sache Kraft, Vermögen oder dergleichen zuwachsen lässt, aber es bleibt eben doch eine nicht an der Person klebende, sondern auf den Staat bezogene und lediglich durch den Staat gerechtfertigte Sache, diese Souveränitätsposition. Das ist auch neu, wenn man an den Gedanken des Erbkönigtums, der sich durch die Blutslinie und so weiter, so quasi in der Personenfolge weiter vermittelt, denkt. Der Souveränitätsgedanke in dieser Zwischenstellung wurde denn auch in der Literatur heftig diskutiert bis heute und wurde bezeichnet als der Sprung in eine rein weltliche Staatslehre. als die Geburtsstunde des Staates, insbesondere als die Geburtsstunde, und damit kommen wir zu einem weiteren wichtigen Stichwort, der sogenannten Staatsraison. Wenn bisher diese eigentümliche neue Kraft, die schon im 16. Jahrhundert beginnende Selbstbehauptung einer genuin politischen, staatspolitischen Souveränität etwas abstrakt und blutleer klang, so wie ich das beschrieben habe, bezogen auf die Figur des Souveräns, so hat das damit zu tun, dass wir uns ein bisher noch unerwähntes politisch handfestes Programm dazugehörig denken müssen. Die Staatsraison, das wirksame Handeln im Interesse des ganzen Staates, soll die Politik und auch das Recht prägen. Ragion oder Ragione di Stato ist ein italienischer Ausdruck, der begriffsgeschichtlich auch die Wurzel dieses Wortes Staatsraison bildet. Die neue Perspektive hat also, wenn man so will, italienische Tiefenwurzeln, wie ja die meiste säkulare politisch-pragmatische Theoriebildung zum Regierungshandeln aus den italienischen Stadtstaaten in Richtung nördlich der Alpen kam. Und denn nördlich der Alpen war man in Politik- und Verwaltungsdingen erheblich einfältiger als in den italienischen Stadtstaaten, sodass das sozusagen die Zone der politischen Innovation war über Jahrhunderte. Ragione di Stato oder Raison dell'État, Staatsvernunft, dahinter verbirgt sich weniger eine abstrakte Rechtfertigungslogik, eine Legitimierung des Staates frei nach dem Motto, der Staat weiß alles oder der Staat hat immer Recht. So wird der Staatsraison-Gedanke dann später im späten Absolutismus interpretiert und auch verwendet. Im 16. und 17. Jahrhundert bedeutet er eigentlich etwas anderes. Es ist der Name einer praktischen Maxime für das Regierungshandeln. Das Regierungshandeln muss dem Gemeinwesen nützen. Es muss dem Gemeinwesen nützen, was der Regent tut, wie auch was die Untertanen tun. Sicherheit und Prosperität sind Gebote der Staatsräson. Ebenso, was die Regierung anging, Klugheit und Geschick. In der Außenpolitik zum Beispiel, aber auch im Umgang mit Missernten, mit Aufständlern oder sogar im Grenzfall mit einem unfähigen Regenten, nämlich einem König, der nicht souverän sein kann. Also auch dem König gegenüber, der nicht souverän sein kann, kann die Staatsraison entgegentreten und bestimmte Dinge gebieten, die getan werden müssen in einer solchen Lage zugunsten des Staates. In diesem Sinne ist Staatsraison also nicht eine metaphysische Legitimationsfigur primär, sondern so etwas wie ein technischer Begriff. Er meint eine Technik der Einrichtung und Stabilisierung des Ganzen, eine Staatslenkungskunst, oder sogar eine Wissenschaft von der Staatslenkung. Der diese Kunst oder der diese Wissenschaft beherrscht, ist der Statist. Das hieß tatsächlich im Italienischen so Statista. Und das Wort ist mit der Sache über die Alpen gewandert. Wir haben in diesem Statista eine der Wurzeln des deutschen Wortes Staat vor uns. Res Publica übersetzt das 17. Jahrhundert mit Stadt oder Staat, also Stadt mit einem A oder zwei. In dem Wort steckt also unauslöschlich dieser spezifisch neuzeitliche Bezug auf eben nicht allgemein römisch die öffentlichen Angelegenheiten nach dem Vorbild der Antike, Polis Res Publica, sondern in dem Wort Staat steckt diese Spur der Staatsraison als einer pragmatischen und intelligenten Ordnungskunst, die den physischen Selbsterhalt des Staates als Resultat wie auch Bedingung der Souveränität im Auge hat. Staatsraison und Souveränität gehören dabei erkennbar zusammen. Sie verhalten sich zueinander wie Mechanik und Kraft, wie Wissen und Gewalt. Tatsächlich erhält also nicht die rechtliche, sondern die technische oder vielleicht sollte man sagen, die künstliche, die kunstvolle Seite des Regierens im Rahmen der Staatsräson das entscheidende Gewicht. Wer souverän sein will, muss etwas können. Er muss lernen und gute Berater haben. Er muss Staatswissen, statistisches Wissen besorgen können und jederzeit zur Verfügung haben und wissen, wie man es einsetzt. Dieser technische Gedanke stand einem Fürsten früherer Zeiten keineswegs vor Augen. Fürsten früheren Typs, also im Mittelalter, mussten stark sein und vor allem gläubig und gut. Nun aber kommt es auf das Wissen an und auf das Geschick, auf die Arcana Imperii, wie das hieß, auf die Schlüssel des Regierens, der Regierung. Und diese Arcana sind occulte et abstruse artes rei publicae constituende atque conservande, also die geheimen und besonderen politischen Techniken der Staatsherstellung und der Staatsmachterhaltung. Eine spezifische Kunst, eine auch geheime und verfängliche zunächst einmal. Dieses Zitat von den occulte et abstruse artes rei publicae constituende atque conservande stammt aus einer Zeit noch vor Buddha, nämlich von 1504, von dem Geschichtsprofessor Arnold Klapp-Marius. In den folgenden zwei Jahrhunderten werden die Arcana Imperii und das statistische Wissen professionalisiert. Sie werden zur Sache vieler, auch das ist neu. Der Regent steht nicht mehr oder weniger alleine mit seinen wenigen Militärs und Beratern, sondern es entsteht eine ganz neue Domäne für Verwaltungsleute und Juristen. Und im 17. Jahrhundert entsteht eben die Statistik als eine regelrechte, beschreibende Staatswissenschaft und Staatsrechtswissenschaft, auf die sich Politik stützen, nicht nur kann, sondern muss. Ein Gesichtspunkt ist wichtig, um das Programm und die innere Logik der Staatsräson zu verstehen. Ich hebe ihn noch einmal hervor. Es geht bei dem regierungstechnischen Wissen, das dem Souverän zusteht und das er als Selbstrechtsabsolut zum Einsatz nicht nur bringen kann, sondern eigentlich zum Einsatz zu bringen hat, im Interesse des Staates. Es geht dabei tatsächlich um die Erhaltung des Staatsgefüges, nicht um den persönlichen Machterhalt des Regenten. Es gibt ein Leitbild hinter dieser frühen Form der Idee der Staatsräson, das nicht nur Boudin vorträgt, aber auch Boudin. Es ist das Ideal des Arztes. Eines Arztes der Politik, der Regent lernen müsse zu sein. Dazu, zu diesem Bild des Arztes, passt übrigens auch die zweite Bedeutung des Wortes Status oder Staat, die sich durchaus genau in das medizinische Bild der Staatslenkung zu fügen scheint. Status heißt ja auch Zustand. Status wäre oder Statistik wäre demnach eine diagnostische Kunst, die Kenntnis des Zustandes des politischen Ganzen. Der Souverän als Arzt, der den Zustand des Ganzen richtig beurteilt und das Ganze richtig behandeln kann, wissend richtig behandeln kann. Wenn man diesen Punkt herausstellt, dann gibt es hier einen gravierenden Unterschied zwischen der Staatsräson-Literatur des ausgehenden 16. und beginnenden 17. Jahrhunderts und etwa dem etwas älteren berühmten Buch Il Principe, der Fürst, entstanden 1513, erschienen 1532, des Florentiners Niccolò Machiavelli. Über Machiavelli wurde zwar zur Zeit Baudins und bis Hobbes heftig diskutiert. Er war der präsente Text in politischen Fragen und er war die Projektionsfläche vor allem aller christlichen Kritiker der Staatsräson, die ihre Vorwürfe gegen die allzu realpolitische Perspektive an Machiavelli festmachten, also an diesem Fürsten als Monster sozusagen. Es war aber so, und das beleuchtet den Gedanken der Staatsräson besonders, dass auch die Befürworter der Staatsräson Machiavellis schlichte Fürstenperspektive nicht ungebrochen teilten. Anders als bei Machiavelli geht es in der Frage der Staatsräson der Souveränität nämlich eben nicht einfach um den Erhalt oder Verlust der Macht des politischen Individuums, also des Politikers, des Fürsten selbst. Es geht nicht darum, dass da ein Individuum möglichst geschickt, möglichst lange und möglichst erfolgreich an der Macht bleibt, sondern es geht um die Ordnung aller. Die Ordnung, die stabilisiert werden muss und die nur durch einen Souverän funktionieren kann. Das heißt, es geht sozusagen um die Lebensbestandteile des Staates und um den Bestand dieses neuen politischen Abstraktums, aber sehr physisch gedachten Abstraktums. Es geht um die intrinsische Virtualität des Staates und nicht um die leibhaftige Person des Fürsten oder jenes Fürsten oder des Politikers oder jenes Politikers. Eben deshalb darf der Souverän nicht mehr bloß gut sein wie im Mittelalter, er darf nicht bloß ein taktisch kluger in Sachen Machterhalt extrem geschickter Mensch sein, wie bei Machiavelli, sondern er muss die spezifischen Elemente kennen, die den Staat ausmachen, die Statistik eben, das Ensemble technischer Kenntnisse charakterisierend, die Realität des Staates selbst, die zu erhalten seine Aufgabe ist. Sofern die Arcana Imperii zunächst geheim waren, musste also, gerade bezogen auf dieses Wissen, eine regelrechte eigene Form von Wahrheitspolitik im Inneren der Staatsräson betrieben werden. Man musste herauskriegen, wie dieses Wissen denn nun eigentlich beschaffen ist, wie diese Arcana Imperii aussehen. Das war prekäres Herrschaftswissen. Insofern verwalteten die, der Name klingt ja noch nach aus dieser Zeit, die geheimen Räte, die Werkzeuge des souveränen Tuns. Insbesondere Michel Foucault in seiner Geschichte der Gouvernementalität hat in besonderem Maße betont, zu Recht betont, wie wenig dieses frühe Herrschaftswissen und die Arcana, die Schlüssel des Staates, aber eben eigentlich eine genuin rechtliche Angelegenheit waren zunächst. Es waren zunächst weniger die öffentlichen Gesetze als das, was diesen vorauslag oder unterhalb von diesen zu geschehen hatte, wofür sich die Regierung interessieren musste. Also hing der Souverän zunächst ab von Aktivitäten der Staatsgewalt auf der Ebene praktischer Wissensgewinnung, praktischer Ordnungsmaßnahmen und angemessener Verwaltungsformen. Insgesamt, das ist dann ein etwas später einschlägiges Stichwort, er hing ab von der guten Polizei. Polizei als Verweis auf Politeia zunächst mal. Wir verwenden das Wort heute sehr anders, also für diese jetzt blauen Menschen, die für Ordnung sorgen. Die gute Polizei war zunächst einmal tatsächlich diese Idee, aber auch praktische, politisch-praktische Aufgabenstellung einer solchen, auch bezogen auf die Physis des Staates, wohl eingerichteten Politik. Der Staat ist eine Praxis. So hat Foucault die Staatsräson und dieses neue Element der politischen Souveränität charakterisiert. Und auch die deutschsprachigen Kenner der Staatsräson-Phase und Staatsräson-Literatur, etwa Michael Stolleis, betonen den politischen, den nicht nur machtpolitischen, sondern auf neue Weise ordnungspolitischen und auch wohlfahrtspolitischen Charakter des entstehenden Staates der frühen Neuzeit, von dem wir uns ja klar machen müssen, es war in der Tat eine Neuerung in einer Zeit nach der Reformation von ungeheuren politischen Wirren, Krieg, Hunger und auch Seuchen. Also es war eine Situation mit einem immensen Handlungsbedarf, wie wir heute sagen würden. Im Gegeneinander der zersplitterten lokalen Herrscher wie auch der Kleriker, also der ja dann mehreren Kirchen, existierte das Ideal einer sittlich-rechtlichen Naturordnung, das alte Ideal einer Ordnung der Demut und der Herzen, einfach erkennbar nur noch auf dem Papier. Das Recht als über alle weltliche Zwietracht erhabenes und gültiges Gottesrecht stand erkennbar in Frage. Wo war es denn sozusagen in Ansehung der Verhältnisse? Zugleich hat der beschriebene Wandel, der Auftritt des politischen Souveräns nicht nur als Machthaber, sondern als Vertreter und Verkörperung der Souveränität und der Raison eines Staates, mit dem Recht aber doch auch wieder eine Menge zu tun. Und das ist jetzt die andere Seite dieser Neuerung. Das Recht schlüpft gleichsam in eine neue Gestalt hinein. Der entstehende Staat hat sich nicht nur auf das Recht ausgewirkt und des Rechts bedient, sondern er ist gleichsam in dieser neuen, politisch gegründeten Gestalt durchaus auch im Recht, im Medium des Rechts und durch das Recht vermittelt entstanden. Der Neuauftritt der Politik stützte sich also in markanter Weise, aber nicht nur auf den Souveränitätsgedanken im Sinne einer praktischen Maxime der Staatsräson und auf eine neue Sorgfalt in der Flächenverwaltung, die gute Polizei. Die Politik organisierte vielmehr eben dies alles im Medium eines neu, von der staatlichen Seite her, neu in seiner Form verstandenen Rechts. Und genau das ist eben der für uns interessante Punkt. Der Charakter des Rechts, die Bedeutung und das Wirklichkeitsgewicht der Form Recht änderte sich. Und damit kommen wir jetzt wieder zu unserem Stichwort Vernunftrecht zurück. Das Vernunftrecht kommt, salopp gesprochen, als Staatsvernunftrecht in die Welt. Ein frühes Bewährungsfeld des Souveränitätsmotivs war das zwischenstaatliche Verhältnis, das Völkerrecht des 17. Jahrhunderts, wobei wir uns weder Staat noch Volk so vorstellen dürfen, wie wir heute Nationalstaaten kennen. Die Landkarte dessen, was man als Staaten eintragen konnte, war viel kleinteiliger, sie war aber auch instabiler und gleichsam blasser als heute. Auf dem Gebiet seines Staates war dieser Staat sehr viel weniger spürbar, als wir das kennen, hatte der Staat also gleichsam generell weniger Macht. Aber zwischenstaatliches Verhältnis war das Stichwort. Baudin schrieb seine 6 Bücher über den Staat bereits unter dem Eindruck des Dreißigjährigen Krieges. Dasselbe gilt für 2 andere Autoren, auf die ich nun eingehen will und die sozusagen juridischer denken oder jedenfalls den entstehenden Staat und auch die Souveränität nicht nur als politische Entität, sondern auch als neue, eine Art von neuer Rechtsgestalt begreifen. Den ersten Autor stelle ich nur kurz vor. Es ist der berühmte Hugo Grotius. Irgendwo da zwischen etwa in der Nähe von Hobbes. Hugo Grotius, ein Naturrechtler, der mit seinem Werk De Jure Belli Ac Pacis, das Recht des Krieges und des Friedens von 1625, als Begründer des Völkerrechts gilt. Grotius ist nicht ein Denker einer gewalthaltig artifiziellen, einer politisch-technischen Souveränität wie Baudin. Grotius entwirft vielmehr eine Theorie des in der Sozialnatur des Menschen gegründeten Rechtes aller Völker. Also ein durchaus naturrechtliches System, wenn man so will, ein an Aristoteles angelehntes System, und Aristoteles war auch für das mittelalterliche, also stärker von Kirchenlehre geprägte politische Bild der Welt, sage ich mal, der entscheidende Bezugsautor. Insofern ist Grotius jetzt kein prägnanter Vordenker der staatlichen Souveränität wie etwa Baudin. Er entwirft ein durchaus naturrechtliches System, das allerdings aber, und das ist interessant, direkt als Recht zwischen den Völkern funktionieren soll. Nämlich als Vertragsrecht zwischen den Staaten. Es ist also so, dass Grotius den Staaten ebenfalls Handlungsfähigkeit einräumt, irdische Handlungsfähigkeit. Er gründet diese in einer sittlichen Naturordnung, aber er arbeitet auf der zwischenstaatlichen Ebene nicht mit der Idee einer Naturordnung, sondern mit einem Vertragsgedanken, also einem genuinen rechtlichen Gedanken. Grotius gilt als Antipode, also als Gegenthese in gewisser Weise zu einem anderen Autor, vor dem ich auch gleich sprechen möchte, nämlich von Thomas Hobbes. Sehen wir uns aber, eben weil er nicht hobbesianisch denkt, einen Satz im Vorwort zu Grotius Rechts des Krieges und des Friedens an. Wir merken hier, dass selbst bei diesem, ich sage mal, relativ aristotelischen Denker das ausgemacht werden kann, was man als eine zentrale Einsicht in der Frage, was das Recht im 17. Jahrhundert denn nun ausmacht, festhalten kann. Am Naturrecht ist selbst als Naturrecht etwas Entscheidendes anders geworden. Das kann man an Grotius feststellen. Und zwar an einer kleinen Vorformulierung, die er seinen völkerrechtlichen Vorschlägen voranstellt. Ich zitiere nur diese kleine Vorformulierung. Et jamsi da remus, schreibt Grotius nämlich, quod sine sumo scelere dari nequit non esse deum aut non curari ab eo negotia humana. Das heißt, auch wenn man frevelhafterweise annähme, es gäbe keinen Gott und er würde sich um die Angelegenheiten der Menschen gar nicht kümmern, dann gelte und so weiter und so weiter. Dann folgen seine rechtlichen Vorschläge. Man beachte aber diesen kühnen ersten Halbsatz. Das Naturrecht soll zwar schon ein in der von Gott gewollten sozialen Natur des Menschen gegründetes Naturrecht sein, aber das Völkerrecht, das Grotius vorschlagen will, funktioniert genauso und gilt genauso in dem Fall, dass es Gott gar nicht geben sollte. Klarer kann man gar nicht ausdrücken, dass das, was ehemals nur als Ausbuchstabierung einer christlichen Wertordnung vorstellbar war und Weltordnung vorstellbar war, nun, abgelöst von jeder Transzendenz, genauso sehr in sich selbst, bei Grotius in der sozialen Natur des Menschen, ruhen kann. Dieser Satz von Grotius, also dieser Halbsatz, ist besonders spektakulär. Aber das Motiv steht in seiner Zeit nicht allein da. Im 17. Jahrhundert und auch im nachfolgenden 18. Jahrhundert wimmelt es von solchen Naturrechtsformeln, die, wenn man genau hinsieht, nicht mehr die Gemeinschaft in Gott, sondern die politische Gemeinschaft. Das gemeinsame Leben im aristotelischen Sinne, aber als gemeinsames Leben der Politeia, als den eigentlichen Grund für Normen mobilisieren und namentlich für die Normen des nun zunehmend sich vereinheitlichenden öffentlichen Rechts. Wir haben also selbst bei einem ganz anders als Baudin oder dann später, also nicht später, Hobbes ist etwas vor Grotius, aber jetzt in meiner Reihenfolge später noch vorzustellen, Autor ganz anders als bei Hobbes, denkenden Naturrechtler. Dennoch so etwas wie eine säkulare Begründung des Naturrechts oder eine eingebaute säkulare Option. Er drückt sich ja sehr vorsichtig aus, frevelhafter Gedanke und so, aber es würde auch dann gelten. Eine säkulare Begründung des Naturrechts und der Staaten als rechtsfähiger Personen. Dieser Staaten, die dann eben ihre Verträge schließen können auf der völkerrechtlichen Ebene. Mit diesem Schritt wandelt sich vieles in der Außenpolitik nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges. Und auch der Westfälische Frieden steht für diese Veränderung und für diese, sagen wir mal, politikpragmatische Form der Quasi-Säkularität. Es wandelt sich aber auch, Und darauf kommt es mir an, die Wirklichkeit des Rechts und des Rechtsgesetzes selbst. Die Form Recht schwebt nicht mehr ewig über den Wassern. Sie ist nicht mehr oder weniger eine sittliche Forderung, die zu Gottes Ordnung gehört und auf Gott, auf das über uns geführte göttliche Sündenkonto und auf die von Gott auf dieser Erde eingesetzten alternativlosen Autoritäten verweist. Recht ist vielmehr, auch bei Grotius, stofflicher, pragmatischer geworden. Und zwar ohne dabei einfach nackte Machtausübung, also bloß politische Gewalt zu sein. Die Figur des Vertrags ist essentiell für die Vorstellung der Bindung, die die Staaten dann eingehen. Also das ist gerade keine nackte Machtfigur, die das Völkerrecht da gründet. Recht ist auf diese Weise in das So-Sein einer Ordnung staatlicher Machart eingewandert und auch eingelassen. Eine Ordnung, die einerseits diffus auf gemeinschaftsnatürliche Erfordernisse verweist, auf das Gens, das Volk in den Untertanen, auf das Zoon Politikon des Aristoteles und andererseits auf die Fortdauer jenes aktuellen Kraftzentrums der Ordnung, auf den Souverän und auf das Prinzip der abstrakten Souveränität oder vielleicht sogar der absoluten Souveränität. Das war der Bodansche Gedanke. Als gemeinsamer Nenner zwischen den Souveränitätsdenker Bodin und seinen aristotelischen Antipoden sei im 17. Jahrhundert neu, und das sei sozusagen etwas, was dann beide wieder verbindet, neu entstanden, ein politischer Gesetzesbegriff. So bilanziert der Rechtshistoriker Franz Neumann die Lage. Er bezieht das jetzt nicht konkret auf Grotius, sondern er stellt Bodin und Pufendorf zusammen, das hätte man auch machen können. Politischer Gesetzesbegriff, dieser Terminus, trifft aber die Sache sehr gut, auf die es mir ankommt. Er trifft sie besser, als wenn man einfach von einem säkularisierten oder profanen Charakter des Rechts sprechen würde, der dort zu beobachten ist. Das Entscheidende ist, das Recht wird erkennbar enger an die politischen Institutionen und an die politische Gewaltform gebunden. Dabei wird es nun interessanterweise keineswegs irgendwie weniger, dieses Recht, oder schwächer. Im Gegenteil. Man könnte durchaus sagen, diese neue, nicht vernünftige, in jeder Hinsicht, aber menschlich diesseitige Rechtsnatur des 17. Jahrhunderts leitet geradezu eine Ära der wechselseitigen Steigerung der Formen Macht und Recht, Politik und Recht ein. Wobei das Recht, daher politisches Recht, eben von vornherein nicht mehr allein dasteht im Sinne des Wortes Gottes oder dergleichen, sondern es ist eben an eine Physik der Kräfte und des Staatshaushaltes gebunden. Und in den anderthalb Jahrhunderten nach dem Dreißigjährigen Krieg, durch das 18. Jahrhundert hindurch, wird zunehmend die Physik der Staaten, wie Foucault das genannt hat, werden nämlich die Ökonomie und die Bevölkerungspolitik gerade auch im Völkerrecht eine zunehmend wichtigere Rolle spielen als sozusagen die reinen Befehlsrechte der Souveräne. Also es ist ein Spannungsverhältnis zwischen Recht und Politik, aber in diesem Spannungsverhältnis steigern sich beide Seiten, könnte man sagen. Es ist nicht so, dass das Recht so als Anhängsel oder in jeder Hinsicht schwächeres Element in die Politik Einzug hält. Die Staatsräson ist in dieser eher politikpragmatischen und vielleicht auch physikalischen Prägung entstanden. Das wollte ich deutlich machen. Ich weise nochmal darauf hin, das hatte ich vorhin durchblicken lassen, sie ist gleichwohl später dann im Laufe des 17. Jahrhunderts zunehmend auch juridisch ausbuchstabiert worden und stärker zu so einer großen Begründungsfigur gemacht worden oder mobilisiert worden als eine solche, Stichwort l'état, c'est moi, im 18. Jahrhundert dann. Und sie hat so als Legitimationsfigur obrigkeitliche Eingriffe aller Art begründet. Das Wort verlor also, kann man sagen, mit der Zeit seinen alten politiktechnischen Sinn. Dennoch ist es wichtig, diesen alten politiktechnischen Sinn als den Keimpunkt, insbesondere der Verbindung von Recht und Politik in der Staatsräson zu sehen. Und der ist auch im Grunde weiterhin im Spiel, sofern Staatsräson als Begründungsfigur, als allgemeine metaphysische Begründungsfigur eben gerade die absolute Gewaltausübung des Staates legitimiert und nicht eine andere Form der Staatslegitimation, für eine andere Form der Staatslegitimation dann später stand. Betrachten wir nach diesem allem und nachdem wir jetzt Buddha und dann den vom Hintergrund her deutlich anders gelagerten Grotius angesehen haben, betrachten wir nach diesem allem nur noch einen Autor, der für die Philosophie des Rechts eine Schlüsselstellung einnimmt, weil er einerseits, ähnlich wie Bodin, die Politik und die Souveränität stark macht und also gleichsam genau konträr zu jenem in der menschlichen Gemeinschaft und damit nicht primär im Staat gegründeten Naturrecht der Verträge des Grotius argumentiert. Aber betrachten wir diesen Autor auch, weil er andererseits gleichwohl, anders als Bodin, auf eine radikale juridische Weise den Staat begründet und zu diesem Zweck mit dem Vertrag operiert. Ich meine den schon erwähnten Thomas Hobbes. Im Jahr 1651 publiziert dieser den Leviathan. Leviathan or the Matter, Form and Power of a Commonwealth Ecclesiastical and Civil. Also Leviathan oder Stoff, Form und Macht eines bürgerlichen und kirchlichen Gemeinwesens. Viele von Ihnen werden das berühmte Frontispiz kennen, das den Leviathan zeigt, mit einem Satz aus dem Alten Testament darunter. Das steht hier, darüber. Non est potestas super terram quae comparetur ei. Auf der Erde ist seinesgleichen niemand. Ein alttestamentarischer Spruch, Hiob 41 ist das. Horst Bredekamp hat über diesen Kupferstich, ein Meisterwerk der politischen Ikonografie, ein Buch geschrieben, das sich zu lesen lohnt, das empfehle ich mal. Thomas Hobbes Visuelle Strategien heißt das, eine glänzende Interpretation des Leviathan und der Zeitgeschichte drumherum, ausgehend von diesem Kupferstich, von diesem Titelkupferstich. Lassen Sie uns jedoch zunächst trotz dieses verführerischen Bildes nicht über das Wesen jenes Staates nachdenken, jenes sicherheitsspendenden Staatsungeheuers mit den wimmelnden Individuen in seinem Inneren. Hier, das sind alles kleine Menschen, wenn man genau hinguckt. Also dieses scheinbare Kettenhemd besteht aus lauter kleinen Menschenkörpern. Also lassen Sie uns nicht direkt das Wesen dieses Staates mit den wimmelnden Individuen in seinem Inneren bedenken. Denn eigentlich kennen wir dieses Wesen jetzt schon. Und wir wissen, dass man es gerade nicht einfach als Summe der Individuen sehen kann. Es ist gerade nicht mit der individuellen Figur der Bürger, der Figuren der Bürger oder mit der individuellen Figur auch dieses Königs, den man da sehen kann, identisch, sondern es ist der als Lebensprinzip des Staates fungierende, der politische Souverän. Betrachten wir zunächst einmal genau, was der Philosoph Hobbes in seinem berühmten Buch tut. Er beschreibt nämlich nicht nur das Wesen, sondern er beschreibt die Entstehung dieses Staates. Und er beschreibt sie in Figuren des Rechts. Hobbes beginnt mit einer Art sozialanthropologischer Diagnose. Der Mensch ist des Menschen Gegner. Homo homini lupus, wir sind einander Wölfe. Dies hat nach Hobbes damit zu tun, dass wir alle Hoffnungen, einen Sinn für Machtchancen und einen Sinn für Gelegenheiten haben. Und wir alle könnten diese Gelegenheiten nutzen. Außerdem ist es so, stellt Hobbes fest, dass sich die Menschen gleichen. Und zwar gleichen sie sich nicht nur in ihrem Sinn für Chancen und für eigene Vorteile, sondern in ihren realen Fähigkeiten. Es gibt feine Unterschiede zwischen den Menschen, einige sind größer, einige kleiner etc., aber mit etwas Geschick könnte unter erwachsenen Menschen stets jeder jeden töten. Wir sind also mehr oder weniger gleich stark. Wir leben also, so Hobbes, Zitat, wir haben also, so Hobbes, Zitat, eine Gleichheit der Hoffnung, unsere Absicht erreichen zu können. Wenn daher zwei Menschen nach demselben Gegenstand streben, den sie jedoch nicht zusammen genießen können, so werden sie Feinde und sind in Verfolgung ihrer Absicht, die grundsätzlich Selbsterhaltung und bisweilen nur Genuss ist, bestrebt, sich gegenseitig zu vernichten oder zu unterwerfen. Zitat Ende. Hier zeichnet sich die berühmte These ab, der Mensch ist des Menschen Feind. Aber sehen wir genau hin, wie Hobbes das begründet. Hobbes diagnostiziert nicht einfach eine aggressive Veranlagung des Menschen. Er sieht eher eine Gleichheit der Hoffnungen, wie es im Text hieß. Die Konkurrenz um Möglichkeiten, Möglichkeiten, die zumeist mit Fragen der Selbsterhaltung verbunden sind, und das Wissen um die Kräftegleichheit. Er sieht also im Grunde einen bloßen Vernunftkalkül im Kopf der Leute, nicht irgendeine triebhafte Aggressivität, sondern eine ganz logische, eine schreckliche Logik sozusagen, in der jeder sich finden muss. Ich weiß, ich hätte stets die Chance, die anderen mittels Gewalt zu überrunden, wenn ich zugleich mit anderen nach etwas strebe, das nicht für alle reicht. Und ich weiß, dass die anderen wissen, sie hätten diese Chance ebenfalls. Dadurch entsteht gleichsam eine Art allgemeine Abwehrnotlage. Hat man nur einmal erlebt, dass Vertrauen enttäuscht wurde, dass der andere seine Chance nutzt mir gegenüber, dann folgt daraus für das Individuum ja mehr oder weniger zwangsläufig, einfach aufgrund, weil es ein Vernunftwesen ist, dass es misstrauen muss. Für niemanden gibt es dann, Zitat, einen anderen Weg, sich selbst zu sichern, der so vernünftig wäre wie Vorbeugung. Das heißt, mit Gewalt oder List nach Kräften jedermann zu unterwerfen, und zwar so lange, bis er keine andere Macht mehr sieht, die groß genug wäre, ihn zu gefährden. Und dies ist nicht mehr als seiner Selbsterhaltung erfordert und ist allgemein erlaubt. Zitat Ende. Das wäre also der Naturzustand. Präventivgewalt wird zu einem schieren Gebot der Vernunft. Und so ergibt sich gleichsam tragisch aus den drei hauptsächlichen Konfliktursachen, die Hobbes nennt, erstens Konkurrenz, zweitens Abwehrmisstrauen und drittens Ruhmsucht, die klassische Passage, ich zitiere, dass die Menschen während der Zeit, in der sie ohne eine allgemeine, sie im Zaum haltende Macht leben, sich in einem Zustand befinden, der Krieg genannt wird. Und zwar in einem Krieg eines jeden gegen jeden. Zitat Ende. Man sollte noch etwas weiter zitieren, da Hobbes an der berühmten Stelle, Krieg eines jeden gegen jeden, nicht nur den Krieg, sondern auch definiert, was Frieden wäre. Denn, schreibt er, Krieg besteht nicht nur in Schlachten oder Kampfhandlungen, sondern in einem Zeitraum, in dem der Wille zum Kampf genügend bekannt ist. Krieg beginnt bereits in der bekannten Bereitschaft dazu, während der ganzen Zeit, in der man sich des Gegenteils nicht sicher sein kann. Also des Gegenteils, dass die anderen nicht die Bereitschaft zum Kampf haben. Jede andere Zeit, die Zeit also, in der wir uns dieses Gegenteils, der Abwesenheit des Willens zum Kampf sicher sein können, jede andere Zeit, schreibt Hobbes, ist Frieden. Nicht die Abwesenheit von Kampfhandlungen ist also schon Frieden, sondern erst die Abwesenheit des Rechnens mit der Möglichkeit von Kampf. Oder kürzer, Frieden ist das Verschwinden von Misstrauen. Und schon mit der unterstellten Bereitschaft zu möglichen Kampfhandlungen, also mit der Lage, in der ich mich vernünftigerweise sicherheitshalber erstmal schützen muss, schon mit dieser unterstellten Bereitschaft von Kampfhandlungen endet der Frieden. Die Individuen nun können diese Logik, der sie ausgeliefert sind, durchschauen. Sie können das Problem gewissermaßen denken. Das ist der Initialfunke für die Staatsgründung nach Hobbes. Die Individuen treten zusammen und durchbrechen diese natürlich vernünftige Situation. Sie schließen einen Vertrag miteinander, treten ihre Macht und ihre Rechte an einen Souverän ab und gründen so den Staat. Juristisch und philosophisch säuberlich unterscheidet Hobbes zunächst einmal eigens zwei naturrechtliche Vorbedingungen für einen solchen freigeschlossenen, in den Staat hineinführenden Vertrag. Also er überlegt sich ganz genau, was muss vorher da sein, damit man überhaupt diese Vertragsfigur sinnvoll denken kann. Er unterscheidet einmal das natürliche Recht, nämlich dass das Individuum Willens- und Selbsterhaltungsfreiheit hat, zu 100% sozusagen. Und er unterscheidet zum Zweiten zwei sogenannte Naturgesetze, nämlich zwei ganz basale Vernunfteinsichten, die alle Menschen qua Vernunft haben können. Diese beiden basalen Vernunfteinsichten, die man auch im Naturzustand haben kann, lauten: erstens, besteht Hoffnung, so ist es klug, den Frieden anzustreben, wenngleich man sich weiterhin verteidigt. Und zweitens, verzichtet der andere, mein Gegenüber, freiwillig auf die Freiheit, mich anzugreifen, so ist es sinnvoll, dass man auch selbst auf Freiheit verzichtet und seinerseits dem anderen einräumt, was dieser einem lässt. Also ein basaler Reziprozitätsgedanke. Eine Keimfigur des Vertrauens, könnte man vielleicht sagen. Allerdings auch nicht psychologisch, sondern sehr rational bestimmt, also in dieser Symmetrie des Einräumens der Legitimität von Verzicht oder des Sinns von Verzicht. Die Staatsgründung zeichnet Hobbes vor diesem Hintergrund als eine zweiphasige Szene. Die klugen Gleichen verzichten. Das ist die erste Phase. Sie verzichten wechselseitig auf Ausübung eines Teils ihrer Freiheit. Damit, indem sie das tun, geben sie einander, das betont Hobbes, noch nichts Neues. Sie geben einander nicht mehr Rechte, als jeder ja schon vorher hatte. Jeder hatte die Totalität seiner eigenen Rechte. Das Einzige, was geschieht, ist, dass jeder sich selbst einen Teil seines eigenen natürlichen Rechts nimmt. Dieser Rechtsverzicht als solcher ist nicht mehr und nicht weniger als ein einseitiges Vernunftgebot. Er entspricht diesem zweiten Teil der basalen Vernunfteinsichten: verzichtet der andere freiwillig, so verzichte ich auch freiwillig. Das ist dann sinnvoll. Ich schränke mich freiwillig ein. Dieser Schritt ist nichts Künstliches, er ist keine juristische Neukonstruktion, er ist eigentlich überhaupt noch nichts Juristisches, er ist einfach eine willentliche Handlung, man könnte vielleicht sagen, ein freier Rechtsakt des Einzelnen, und zugleich ist es ein Gut für jeden Einzelnen selbst. Aber es ist in dem Sinne jedenfalls keine vertragliche Figur, dieses sich zurücknehmen, auf sich einschränken, obwohl man eigentlich etwas könnte und dürfte, nämlich den anderen angreifen oder permanent diese Angriffsmöglichkeit in der Hinterhand lassen. Durch den bloßen Verzicht auf Rechte wird also noch nichts geschaffen, insbesondere noch kein Gemeinwesen. Aber es entsteht eine Situation, ich sage mal, des begründeten Vertrauens und der vertrauensgegründeten Vertragsschlussfreiheit. Ein Kreis von Rechtssubjekten entsteht auf diese Weise, die auf ihre vollen Freiheiten einseitig verzichten und sich damit gewissermaßen vertragsbereit machen. Erst aber die wechselseitige Übertragung von Recht, so Hobbes juristisch präzise, nennt man ja einen Vertrag. Und eben diesen schließen die Bürger dann tatsächlich. Das ist die zweite Phase. Hier haben wir nun die Figur eines nicht mehr einseitigen Akts, sondern eben des wechselseitigen Vertrages untereinander. Dieser Vertrag ist der eigentliche Gesellschaftsvertrag oder besser Staatsvertrag. Es ist seiner Figur nach ein Vertrag zwischen den vielen einzelnen Gleichen zugunsten eines Dritten. Der Friede erfordert, das hatte ich ja schon zitiert, er erfordert ja eine sichtbare Gewalt. Er erfordert die Furcht vor Strafe, sagt Hobbes auch, damit die Gesetze beachtet werden. Also setzen die Bürger in diesem Staatsvertrag einen Souverän ein und treten im selben Atemzug alle ihre Rechte gleichzeitig und gleichermaßen einvernehmlich an diesen ab. Durch diesen Vertrag der vielen untereinander zugunsten eines Dritten ist der Leviathan entstanden. Ein politisches Tier, wie Hobbes das auch nennt. Fragen wir uns abschließend angesichts dieser berühmten Hobbeschen Souveränitätsbegründung nach der Rolle des Rechts, die das Recht hier spielt. Eine immer schon vorhandene Rechtsnatur der Weltordnung oder des menschlichen Zusammenlebens finden wir hier nicht. Die Ursache des Zusammenschlusses ist nicht das Recht. Und im Naturzustand, in diesem Wolfzustand, gab es kein rechtliches Band. Die Ursache des Zusammenschlusses ist vielmehr jenes Faktum des begründeten Misstrauens zwischen den Menschen, solange keine garantierte Sicherheitsordnung herrscht. Verbunden mit dem natürlichen Licht der Vernunft, durch das jeder sich sagen kann, dass der andere womöglich in derselben misslichen Lage ist wie man selbst und dass es also klug wäre, sofern der andere auch diesen Schritt tut, so etwas wie Vertragsverhandlungen, diesen Schritt ins Vertrauen hinein zu wagen. Der erste Initialfunke ist also nichts in sich selbst Juridisches, sondern die rationale Einsicht in die wechselseitige Gleichheit. Die Form jedoch, in der die Vernunft der Individuen dann selbsttätig zu so etwas wie einem sozialen Vernunftband findet, diese Form ist eine rechtliche Form. Es ist die Form des Vertrags. Und auch, der Vertrag steht nicht allein da, sondern auch die Naturform der kommunizierenden, auf Verständigung und Vertrauenskommunikation eingestellten Vernunft. Die sehen wir genau hin, jenes rechtliche Element in sich trägt. Denn wohlgemerkt, wenn wir jetzt sagen, da wird ein Vertrag geschlossen, ist es ja eigentlich eine in der Hobbeschen Rechtsvorstellung paradoxe Figur. Zu dem Zeitpunkt, wo dieser Vertrag geschlossen wird, existiert ja der staatliche Garant für so etwas wie Recht noch nicht. Wir haben also in dieser Urszene ein Recht vor dem Recht sozusagen oder einen Nullpunkt des Rechts vor Augen. Diesen allerersten Vertrag schließen die Freien, ohne dass da ein staatlicher Garant, ein Souverän bereits existiert. Dieser erste Vertrag wäre so etwas wie ein Vertrag ohne Netz. Eine pathetische Szene, die Erfindung der Ordnung und sozusagen eine Sekunde vor dieser Ordnung bereits die Erfindung der Sprache des Kontrakts. Bei Hobbes muss das allererste Recht nicht erst als Ausfluss des Staates in die Welt kommen, sondern das allererste Recht ergibt sich gleichsam als die praktizierte Form einer reinen praktischen Vernunft. An der Schwelle zur Ordnung und indem das Gemeinsame der Suche nach Ordnung sich in einer spontanen Form als wechselseitige Verbindlichkeit manifestiert. Die Form Recht entsteht in ihrem Ursprung gleichsam durch ein aus der Einsicht in die Unsicherheitsgleichheit geborenes Wunder. Denn derjenige Souverän, der alle künftigen Verträge überwachen wird, wie gesagt, wird ja durch diesen ersten Vertrag erst konstituiert. Insofern ist diese juridische Figur ein Hybrid. Sie ist einerseits eine juridische Figur, andererseits aber also von Hobbes her gedacht, kann sie eigentlich noch keine im strengen Sinne des Wortes rechtliche Figur sein. Vielleicht könnte man tatsächlich sagen, die Vernunft selbst befindet sich in dieser Urszene in der Position des Souveräns. Wie ein Souverän garantiert sie, bevor der politische Souverän tatsächlich eingesetzt wird, diese allererste Keimform des Rechtlichen. Für die es interessanterweise aber keiner Gewalt bedarf, sondern eben lediglich der und sei es zähneknirschenden Einsicht der Beteiligten. Angriffsverzicht und Vertrag zugunsten eines Dritten als Einrichtung des Prinzips der absoluten politischen Souveränität. Zumindest für jenen kurzen Moment, in dem sie sich zu einer Sicherheits- und Friedensgemeinschaft zusammentun, erscheinen Recht und Vernunft als eins. Als ein und dieselbe Form, als Vertragsentscheidung, erzeugen beide gemeinsam Recht und Vernunft in eintümlich ungetrennter Weise den Staat. Und Sie merken, wie wenig diese imposante Figur bei Hobbes einschließlich ihrer funktionalen, an die aus Entscheidung geborene Kraft der Souveränität gebundene Rechtsvorstellung, die dann folgt, also einschließlich der Art und Weise, in der der Souverän dann autorisiert ist, wenn wir ihn denn haben, Sie merken, wie wenig dies alles mit Natur zu tun hat. Mit Natur oder auch mit irgendeiner göttlichen Gesamtordnung oder dergleichen. Oder Moral. Fällt alles völlig aus in dieser Szene. An diesem Punkt halte ich für heute inne. Ich wiederhole jetzt nicht nochmal das Wort Vernunftrecht, aber Sie merken, wie gravierend und wie konsequent eigentlich Hobbes hier eine radikal neue Welt entwirft, in dieser eigentümlichen Fusion von Politik, Recht als Autorisierung von Politik, Recht aber auch als autorisiert durch Vernunft und die Machtfrage, die physische Situation zwischen den Individuen in dieser eigentümlichen Kräftegleichheitssituation, die in gewisser Weise sozusagen auch physisch nach einer Lösung schreit. Ja, damit die Zusammenfassung für heute. Erstens, im 16. und 17. Jahrhundert beginnt zwischen der Ewigkeit Gottes im Jenseits und der naturrechtlichen, von Gott fest eingerichteten Ordnung in der sterblichen Welt. Ewigkeit Gottes im Jenseits, naturrechtliche, von Gott fest eingerichtete Ordnung in der sterblichen Welt. Eine dritte Macht, sich zu etablieren, die auf den materiellen und organisatorischen Zustand der Welt gerichtete Macht eines genuin politischen Souveräns, der legibus solutus agiert, sich also an keinerlei Gesetze bindet. Der politische Souverän, der hier entsteht, ist freilich nicht einfach der starke Machthaber, der Mensch, der die Kraft hat, die anderen zu beherrschen oder dergleichen. Der Souverän, die Kategorie der Souveränität, ist vielmehr an die Ordnung des Staates gebunden und aufs Engste, gleichsam vital, mit der Handlungsfähigkeit dieses Staates verknüpft. Jean Bodin empfiehlt die Monarchie eines absoluten Souveräns als die harmonischste Staatsform. Weil der Souverän alle Gewalt hat, so lautet die Gleichung, kann er am besten für das Ganze sorgen. Nicht, weil der Souverän alle Rechte hat, sondern weil er alle Gewalt hat, noch jenseits des Rechts. Zweitens, mit dem Prinzip der Souveränität korrespondiert die Staatsräson, eine Vernunftform, die praktische Staatsklugheit, mittels derer man optimal regiert. Aus dieser auf neue Weise technischen Perspektive der Staatsräson, Ragion di Stato oder Ragione di Stato, gehört auch das Wissen, das der Staatsmann, der Statista, benötigt. Das statistische Wissen also. Das zunächst geheime Wissen um den politischen Zustand, seine Faktoren, seine gleichsam physische Beeinflussbarkeit und so weiter, sowie eben um die richtigen Interventionsformen. Die Frage nach den Arcana Imperii ist es, die man nun als wichtig erkennt. Den Schlüsseln zum Regieren. Drittens, der im 16. und 17. Jahrhundert entstehende Staat holt gleichsam das Recht vom Himmel. Teils ordnet er die Gesetze der Souveränität unter, legibus solutus, teils erneuert und stärkt der Staat das Recht aber auch und gibt ihm einen anderen Charakter, sofern das Recht als Teil, wenn nicht gar als Medium des staatlichen Körpers fungiert und damit eine vorher nicht dagewesene Diesseitigkeit, Allpräsenz und quasi physikalische Kraft bekommt. Viertens, auch theoretisch gesehen wandelt das Recht sein Gesicht. Wo es Naturrecht bleiben soll, wie etwa im Völkerrecht des Hugo Grotius, definiert es sich als Naturrecht neu, nämlich als im Zweifel lediglich an die politische soziale Gemeinschaft gebunden und auch stabil im Falle, dass es keinen Gott gäbe, auch wenn das ein kühner Gedanke ist, betont Grotius ja. Auf die Annahme Gottes kann also letztlich verzichtet werden. Und das wird auch ausdrücklich da reingeschrieben. Das stabilisiert diesen neuen Typ von Recht. Dass es in gewisser Weise zum Beispiel über die Frage von Religionsstreitigkeiten erhaben ist, beziehungsweise diese sozusagen unterlaufen kann. Wo Recht nicht auf Naturrecht gegründet werden soll, sondern strikt auf politische Souveränität, verschwindet das Recht ebenfalls keineswegs. Dies zeigt sich insbesondere bei Hobbes. Bei Hobbes erhält Recht eine völlig neue Rolle. Es bricht mit der Natur und tut sich mit derjenigen Vernunft zusammen, die den politischen Souverän intronisiert. Fünftens, es ergibt sich eine neue Qualität, die das Recht sowohl in der naturrechtlichen Variante, die sich bis ins 18. Jahrhundert parallel auch immer hält, als auch bei Hobbes und Nachfolgern beobachten lässt. Das Recht wird politisches Recht. Es verliert seine biblische Aura und sinkt in die pragmatischen Notwendigkeiten des Machtstaats hinein. Eines Staates, der sich freilich in der klugen Regierung genau auch wieder der Gesetze, politischer Gesetze, bedient. Und damit rücken die Gesetze in dieses physisch-technische Register des Regierens hinein. Anstelle der Allwissenheit Gottes scheint nun eine neue pragmatische Vernunft, und zwar nicht in jedem einzelnen Gesetz unbedingt, aber doch im Prinzip Souveränität zu stecken. Der Ratschluss Gottes, könnte man sagen, brachte keinen Frieden. Das Souveränitätsprinzip aber mag im Medium des Rechts, in diesem neu gefassten Medium des Rechts für Ordnung sorgen. Das wäre so eine Möglichkeit, die Signatur dieser Zeit auf eine Formel zu bringen. Ja, nächstes Mal geht's genau an dieser Stelle weiter. Thank you.